Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Walter, wir alle kennen deine mitreißende Begeisterungsfähigkeit, der auch abgebrühteste Finanzbeamten nicht Widerstand leisten können und die Politikern gelegentlich zu schlaflosen Nächten, dazu komme ich dann noch, aber letztlich dann auch zu glanzvollen Eröffnungsauftritten verholfen hat. Michael Urban hat die Umstellung auf die digitalisierte Radiologie im Donauspital so dargestellt, wie man es heute verstehen würde, nämlich als einen Akt der Selbstverständlichkeit. Ja, heute gibt es beim Fotografieren eigentlich fast nur mehr digitales Fotografieren. Und man kann heute wahrscheinlich als Außenstehender überhaupt nicht nachvollziehen, welch ein mutiger, zukunftsorientierter, ja bahnbrechender Schritt das damals gewesen ist. Ich muss etwas hinzufügen. Am 23. Oktober 1989 hat der Bautenausschuss damals dieses Projekt beschlossen. Nach dem ganzen Konstrukt der Entwicklung des Donauspitals war das ein wichtiger Schritt. Der damalige Gesundheitsstadtrat hat ebenfalls zugestimmt und dann ist etwas passiert, was unangenehm war, nämlich 2 Wochen später war ein neuer Gesundheitsstadtrat da. Am 15. Dezember bin ich angelobt worden, mit der Folge, dass jemand mit dem Projekt konfrontiert war, der völlig unbefangen, unbeeinflusst, aber auch mit einer gewissen Portion von Misstrauen der Sache gegenübergestanden ist. Es hat nun dazu beigetragen, dass die Frage, wo es denn ein Referenzspital gibt, wo man irgendwo auf der Welt sich doch das anschauen kann, bei den verantwortlichen Repräsentanten der Firma Siemens eher ein unterkühltes Schweigen ausgelöst hat und das Bohren nach irgendwelchen Zusagen für eine Garantie des Erfolges oder für Haftungen ebenfalls eher zu wenig attraktiven Angeboten geführt hat. Also leicht war die Sache nicht. Und es ist wirklich so, dass damals es weltweit kein zentrales Röntgeninstitut mit der Verbindung BECCS gegeben hat und dass die Entwicklung meines Erachtens nicht nur ein Projekt war, das die Entwicklung des Donauspitals auf eine andere Ebene gestellt hat, sondern ein Projekt war, das insgesamt für Österreich hier einen enormen Durchbruch geschaffen hat. Es ist aber nicht nur eine technische Großleistung gewesen, dass sich die Firma Siemens auf die Fahnen schreiben kann und ein Mut des zuständigen Abteilungsleiters, sondern es war natürlich ein bisschen mehr. Einige, die im Donauspital tätig gewesen sind, werden sich an die missionarhafte, pädagogische Aufgabenstellung erinnern, mit der Walter Ruby viele anderen eben in dieses Projekt einbezogen hat. Es ist ja nicht nur so, dass das Röntgeninstitut da funktionieren musste, sondern es musste das gesamte Spital. Und diese Arbeit halte ich zumindest für gleich hoch einzuschätzen, wie die Entscheidung, das Risiko einzugehen, diesen Schritt zu tun. Denn der Erfolg, dass am, glaube ich, 25. Mai 1992 in dem vorgesehenen Umfang diese Digitalisierung funktioniert hat, ist zu einem Großteil auf diese außerordentliche Leistung der Einbeziehung und der Motivation zurückzuführen. Es ist auch natürlich ein Aspekt gewesen, der viele beeindruckt hat, nicht nur mich, dass jemand, der einen zukunftsorientierten Plan entwickelt, sozusagen sich nicht damit begnügt zu sagen, okay, jetzt habe ich den Plan geliefert, jetzt ist die Aufgabe der anderen, das umzusetzen, sondern der mit derselben Akribie, mit derselben Begeisterung nie aufgehört hat, an Verbesserungen zu arbeiten. Ich möchte nicht von einer Sucht sprechen, lieber Walter, denn bei der Sucht hat man immer das Gefühl, sie beherrscht einen. Bei dieser Sucht, immer nach Verbesserungen zu trachten, ist es eher so, dass du einfach sie immer im Griff gehabt hast. Aber süchtig in der Hinsicht bist du sicher. Etwas, glaube ich, ist auch schon erwähnt worden, und entschuldigen Sie diese Wiederholung, ich möchte sie noch einmal unterstreichen. Walter Ruby ist der geborene Teamspieler. Ohne diese Eigenschaft der kollegialen Führung, der Einbeziehung, technischer Begriff der Partizipation, also den anderen das Gefühl zu geben, dass sie ein Stück Beitrag geleistet haben am Zustandekommen des Projektes, ist etwas Außerordentliches. Und es ist aber auch Gelegenheit, daran zu erinnern, dass das alles nicht gelungen wäre ohne die aktive Mitarbeit des damaligen ärztlichen Direktors Heinz Dragl, des damaligen Verwaltungsdirektors Walter Reinagel, des technischen Direktors Radil und es ist natürlich auch das Verdienst des früheren Gesundheitsstadtrats, der eigentlich mit seinem persönlichen Einsatz das Zustandekommen des Donauspitals erreicht hat. Ich habe mir eigentlich folgend dem, was Silvia Schwarz hier gesagt hat, zur Aufgabe gestellt, etwas zu sagen, anhand etwa auch der Position von Walter Ruby über dieses schon angesprochene Spannungsverhältnis zur Ökonomie und natürlich auch zur Politik. Der Arzt kann sich diesem Spannungsverhältnis nirgendwo entziehen. Also nicht nur der Primararzt, nicht nur im öffentlichen Spital. Selbst im Privatspital, wo gelegentlich der Wettlauf um den zahlungskräftigsten Patienten notwendig ist, um die Existenzgrundlage des Spitals zu sichern, kann sich der Arzt diesem Spannungsverhältnis nicht entziehen. Es geht immer ums Geld. Im öffentlichen Spital ist zweifellos dieses Spannungsfeld stärker. Im öffentlichen Spital, das von der Finanzierung durch öffentliche Mittel, also Sozialversicherungsmittel und Steuermittel abhängig ist, wo es nicht nur darum geht, den zahlungskräftigsten Patienten, sondern allen Patienten ohne Unterschied die beste Behandlung zu bieten, dort stellt sich diese Frage in verschärfter Form. Nicht nur dem Arzt, nicht nur dem Primarius, genauso dem Politiker. Walter Ruby und ich waren in diesem Spannungsfeld als Akteure und als Beteiligte genauso drinnen. Es ist nur so, dass der Arzt, wenn er seine Aufgabe als Arzt wahrnimmt, dieses Spannungsfeld, diese Enge, wahrscheinlich am stärksten empfindet, weil er dem Patienten am nächsten ist. Der Politiker, wenn er seine Aufgabe ernst nimmt, empfindet es auch. Auch er hat eine Schmerzgrenze. Sie ist vielleicht anderer Art, aber es ist im Wesentlichen doch auch das Gleiche. Es geht aber, und das ist mir wichtig, es geht aber bei der Frage dieses Spannungsfelds zur Gesundheitsökonomie auch um eine tiefere Frage, nämlich welchen Stellenwert nehmen die Gesundheitsversorgung, die Spitäler in der öffentlichen Aufgabe ein? Werden sie überhaupt als öffentliche Aufgabe gesehen oder gelten sie nicht auch als ein bloßer Teil des Wirtschaftsgeschehens, für das gilt, dass die Leistung ihren Preis hat und Anspruch auf die Leistung nur der hat, der zahlen kann. Das steht eigentlich dahinter und das ist die Frage, auf die es sehr wesentlich ankommt. Denn man soll sich da nichts vormachen, wenn es immer engere öffentliche Budgets gibt, wird der Wind, der den Vertretern der öffentlichen Aufgabe ins Gesicht bläst, immer stärker. dann neigt man leicht dazu, Schritte in Richtung einer Privatisierung zu dulden. Also die Privatpatienten gehen in die Privatspitäler, die, was natürlich auch an der wirtschaftlichen Substanz des öffentlichen Spitals eine Rolle spielt, die Wahlarztordinationen nehmen zu, die Kassenvertragsordinationen bleiben gleich. Also Entwicklungen, die auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch sind, aber letztlich immer mehr in eine Zweiklassenmedizin führen. Ich glaube, dass daher es schon auch eine Frage nicht des Abwehrkampfs ist, sondern dass man verstehen muss, dass es einen gesellschaftlichen Wert hat, wenn man für ein öffentliches Gesundheitswesen eintritt. Dass es da auch gilt, Aufgaben zu erfüllen und dass das nicht darin geschehen kann, dass man einfach den bisherigen Zustand immer fortschreibt und glaubt, das, was einem erreicht ist, genügt, sondern bedenkt, dass gerade in einer solchen Entwicklung es zwar keines Abwehrkampfes bedarf, aber des ständigen Fortschritts bedarf. Es spielt eine Rolle, auch bei jedem der Reformüberlegungen seit mehreren Jahrzehnten, für Österreich zu sagen, dass wir spitalslastig sind. Wenn man in der Gesundheitsversorgung die Spitäler und den Bereich der Arztordinationen als kommunizierende Gefäße versteht, dann ist es schon klar, dass man auf der einen Seite sagen kann, wenn in den Spitälern zu viel geschieht, bleibt zu wenig für den niedergelassenen Bereich oder umgekehrt, wenn im niedergelassenen Bereich zu wenig geschieht, dann muss also in den Spitälern das aufgefangen werden. Auf der anderen Seite glaube ich, auch angesichts dessen, was hier geschildert worden ist, sagen zu dürfen, dass der medizinische Fortschritt nicht nur, aber doch zu einem wesentlichen Teil immer in den Spitälern stattgefunden hat. Und dass man diese Aufgabe, diese Funktion der Spitäler, Träger des medizinischen Fortschritts zu sein, nicht leichthin in Frage stellen soll oder in Frage stellen soll. Wenn man Verlagerungen vornimmt, also sich entscheidet, verstärkt im niedergelassenen Bereich zu investieren, was wichtig und nützlich ist, dann sollte man aber auch auf den Gleichschritt achten. Nichts wäre problematischer in der Gesundheitsreform, wenn sie eine Reform der unterschiedlichen Geschwindigkeiten wäre. Denn bekanntlich kannst du relativ schnell ein System herunterfahren, aber es ist um vieles schwieriger, ein System aufzubauen. Also wenn die Gefahr bestünde, dass du auf der einen Seite im Spitalsbereich reduzierst, in der Erwartungshaltung, dass das aufgefangen wird im niedergelassenen Bereich, aber nicht dafür sorgst, dass die Strukturen im niedergelassenen Bereich im gleichen Atemzug ebenso stark sind, dann ist die Gefahr, dass derjenige, für den das alles geschieht, nämlich der Patient, dann zwischen zwei Stühlen sitzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit gestern liegen die Reformpläne, die dem Grunde nach schon 2011 beschlossen worden sind, jetzt auch im Detail offiziell auf dem Tisch. Ich gehöre nicht zu denen, die für sich behaupten können, dass er das 800 Seiten starke Paket schon gelesen hat und daher im Detail weiß, was da alles sich dahinter verbirgt. Aber ich glaube, auch nach den Grundsatzbeschlüssen zu erkennen zu können, dass es im Wesentlichen neben der Schließung einiger Spitäler, die schon mein Amtsvorgänger ins Auge gefasst hat, nämlich deren Schließung, es vor allem um eine prinzipielle Veränderung geht, die natürlich für Unruhe sorgt, nämlich weg von dem Grundgedanken des Schwerpunktspitals, das darauf zugeschnitten ist, dass an Ort und Stelle nebeneinander möglichst fachübergreifend, interdisziplinär die Patientenhandlung stattfindet. Während das Konzept der Partnerschaftsspitäler eher auf eine räumliche Weite ausgerichtet ist. Und das scheint mir einer der wesentlichen Punkte zu sein, von denen, wo sich dieses Konzept unterscheidet. Das Zweite ist, dass verstärkt einer langen Forderung, die über viele Generationen von Politikern gehegt und gepflegt wurde, nämlich den Schwerpunkt der ersten Versorgung zu den niedergelassenen Ärzten zu bringen, dass da mit der Entwicklung von Ambulatorien möglicherweise der Durchbruch geschaffen werden kann. Ich sage deswegen möglicherweise, weil dieser Bereich der niedergelassenen Ärzte nach unserer Bundesverfassung nicht die Aufgabe der Landespolitik ist, die ist zwar dann verantwortlich für das Ergebnis, sondern nach der Bundesverfassung, dass eine Bundessache ist und im Wesentlichen es davon abhängt, wie die Sozialversicherung sich da darauf einsteigt. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Es gibt ja ein gutes Beispiel neben dem Donauspital, wo so eine Zusammenarbeit gelungen ist, bei der Blutwäsche-Ambulatorium. Und ich hoffe, dass es in diese Richtung geht. Jedenfalls glaube ich, dass diese Pläne Respekt verdienen. Es ist sehr viel an Zukunftsorientierung darinnen. Es ist auch ein mutiges Projekt, das sage ich auch. Es ist ein Projekt, das langfristig konzipiert ist. Und es ist nicht überraschend, dass ein derartiges Projekt nicht unwiderspruchsvoll auf allgemeinen Beifall stößt, sondern dass es da natürlich auch Bedenken und Einwände gibt. Und mich überrascht nicht, dass es fast reflexartig den Aufschrei der politischen Opposition gibt, das meine ich jetzt gar nicht, sondern es natürlich auch fachlich hier Differenzen gibt. Und man muss auch sehen, ganz nüchtern gesprochen, dass auf den ersten Blick die Zahl der Mediziner, die sich in einer solchen Entwicklung als potenzielle Verlierer einschätzen können, weitaus höher ist als die Zahl derer, die sich vielleicht daraus persönlich oder im Gesamtkonzept einen Vorteil verstehen. Auch das ist nicht neu, auch das verbindet eigentlich mehr oder weniger alle Reformen im Bereich des Gesundheitswesens, aber es verlangt etwas. Damit bin ich bei Walter Rubel. Es verlangt Motivation. Ich glaube, dass sozusagen Reformgeist auch verlangt ein Gemeinschaftsgefühl. Es müssen alle das Gefühl haben, hier an einer Sache positiv mitwirken zu können, und sie müssen auch angesprochen werden. Das ist Kommunikation pur, und zwar nicht Befehlsausgabe, sondern eben Kommunikation auf gleicher Augenhöhe. Denn wenn es nicht gelingt, innerhalb des Krankenanstaltenverbundes diese Gemeinsamkeit herzustellen, wie sollen Patienten, wie soll die Bevölkerung, die ein Ergebnis für das Jahr 2030 versprochen wird, die nur hört, dass Spitäler gesperrt werden und dann möglicherweise alle möglichen Informationen über Abteilungsschließungen hört, wie sollen denen das Gefühl gegeben werden, dass hier eine qualitative und quantitative Verbesserung stattfindet? Ich denke, dass eine der Maximen jeder Reform sein muss, dass die innovative Bereitschaft zur medizinischen Leistungssteigerung qualitativ, aber wo es notwendig ist, auch quantitativ, jedenfalls gleich groß sein muss wie die betriebswirtschaftliche Kreativität im Wegrationalisieren von Abteilungen, Stationen oder Personenplätzen. Das ist ein wichtiges Prinzip, das muss vermittelt werden. Und ich denke, dass es vor allem auch darauf ankommt, den gemeinsamen Willen zum Fortschritt, zum medizinischen Fortschritt aufrechtzuerhalten. Ich freue mich, lieber Walter, dass dir zu Ehren diese Veranstaltung stattgefunden hat. Ich freue mich, dass du weiterhin mit einer wichtigen Aufgabe der Koordination des Krankenhauses Nord, dem Krankenanstaltenverbund, zur Verfügung stehst. Denn das ist gut so, denn deine mitreißende Begeisterungsfähigkeit ist unverzichtbar. Alles Gute.